Ja, ihr Lieben, wir sind heute weiter bei diesem Thema. Ich frage mal, ist das immer noch zu lesen, weil das doch farblich relativ flach ist. Ja, wenn das kein Edding ist, dann kann man das machen. Ja, sehr schön. Ich hatte das gestern angekündigt, dass wir dieses Thema vertiefen werden. Und zwar in der Hinsicht, dass die ganzen Ausnahmeregelungen nochmal zur Sprache kommen sollen. Und die erste Ausnahmeregelung zur Scheidung außer bei Hurerei begegnet uns wiederum in der Lehre des Herrn Jesus, und zwar wieder im Matthäus-Evangelium, dort im Kapitel 19. Das bitte ich mal aufzuschlagen. Vers 19 von Vers 3 bis Vers 12. Wer liest uns das mal schön laut vor?
Und Pharisäer kamen zu ihm und versuchten ihn und sprachen, es ist einem Priester und einem Mann erlaubt, aus jeder beliebigen Ursache seine Frau zu entlassen. Er aber antwortete und sprach, hat nicht gelesen, dass der, welcher die Schuhe sich von Anfang an als Mann austauschen und sprach, darum will ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seine Frau annehmen und es werden die zwei ein Fleisch sein, sodass sie nicht mehr zwei sind, sondern ein Fleisch, was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Sie sagte zu ihm, warum hat Mose geboten, einen Scheidungsbrief zu geben und zu entlassen? Er spricht zu ihnen, Mose hat gegen ihre Herzensherrlichkeit euch gestattet, eure Frauen zu entlassen von Anfang an, aber es ist nicht so gewesen. Ich sage euch aber, dass wer immer seine Frauen hält, außer gegen Hurerei und eine andere heiratet, begeht Ehebruch. Und wer keine entlassene heiratet, begeht Ehebruch. Seine Jünger sagen zu ihm, wenn die Sache des Mannes mit der Frau so steht, so ist es nicht ratsam zu heiraten. Er sprach zu ihnen, ihr alle fassen dieses Wort, sondern die, denen es gegeben ist. Denn es gibt Verschnittene, die von Mutterleib geboren sind, und es gibt Verschnittene, die von den Menschen verschnitten worden sind, und es gibt Verschnittene, die sich selbst verschnitten haben, und es reicht, den Himmel will. Wer es fassen kann, der fasse es.
Ja, wer kann das fassen? Was ist hier als einer der Scheidungsursachen erkennbar in diesem ganzen Text, ohne dass das als solche benannt würde? Es ist so in den Nebenbemerkungen eine Scheidungsursache erkennbar. Also wenn ich den Text vergleiche mit dem Alltag, eine Möglichkeit, ja. Aber das war ja mehr eine Frage, die sie haben. Ist das möglich? Aber es wird ein familiärer Kontext gestreift, der Scheidung zu günstig ist. Genau. Genau das ist der Punkt. Jesus antwortet und wir kennen ihn ja, dass er immer sehr präzise antwortet, auf die Frage nach der erlaubten Scheidung mit dem ganzen familiären Kontext, den Gott sich gedacht hat. Und zwar antwortet er so, Gott hat das so nicht gewollt. Von Anfang an hat er den Menschen als Mann und Frau geschaffen. Und zwar in der Weise, dass die beiden ein Fleisch werden, indem ein Mann Vater und Mutter verlässt und seiner Frau anhängt. Wenn das nicht geschieht, wenn aus irgendeinem Grund diese Loslösung vom Elternhaus nicht funktioniert hat, dann kann man mit einer Sicherheit davon ausgehen, dass die Ehe so belastet ist, dass sie irgendwann die Scheidungsfrage stellt. Dass sich irgendwann die Scheidungsfrage stellt. Wenn wir also gestern Abend so mal ein paar Hinderungsgründe aufgezählt haben, wen man besser nicht heiraten sollte, dann kommt hiermit ein neuer dazu, ein Mensch, der sich aus seinem Elternhaus nicht lösen kann oder will, ist für eine Beziehung grundsätzlich nicht geeignet.
Wie ist das, wenn ein Sohn ausgezogen ist, einmal und irgendwie nach 10 Jahren oder sowas ziehen die aus irgendwelchen Gründen auch, was auch immer, wieder zurück in das Elternhaus und die Eltern leben auch.
Und die Eltern?
Die Eltern leben noch und die ganze Familie kommt mit extra Sohn.
Ich würde das nicht empfehlen. Es muss möglich sein, dass Kinder sich eigenständig entwickeln. Dann sollte man das Elternhaus den Enkeln überlassen. Das passt dann wieder. Aber die Kinder sollten einen Abstand kriegen und auch behalten. Ich habe das erlebt. Ich bin bei den Großeltern aufgewachsen. Man kann natürlich auch Großeltern haben, die trotz räumlicher Nähe eine innere Trennung hinkriegen. Das gibt es. Und natürlich auch Kinder, die das hinkriegen. Aber die Regel dürfte sein, dass wenn in räumlicher Nähe erst hergestellt ist, dann auch aus der langen Erfahrung, die Kinder mit ihren Eltern und Eltern mit ihren Kindern gemacht haben, denn in der Regel sind sie 15 bis 20 Jahre sowieso zusammen gewesen, funktioniert das immer wieder schneller als die Ehe, die ja erst diese Zeit braucht. Nach 15 oder 20 Jahren hätte ich nicht mehr viel Bedenken. Ich hatte unserer Schwiegermutter angeboten, als sie dann schwächer wurde, dass sie zu uns zieht. Aber nee, das kam für sie überhaupt nicht in Frage. Und ich halte das für eine sehr kluge Entscheidung. Also sie hat das für sich verinnerlicht gehabt. Eltern und Kinder gehören nicht zusammen.
Aber wie verhält sich das dann, wenn die Eltern auch leben?
Gut, das ist eine andere Geschichte. Also wenn das so weit ist, dann ist es auch kaum noch damit zu rechnen, wenn Eltern gepflegt werden, dass sie neu in die Beziehung reinreden. Können wir der Reihe nachmachen? Das gilt primär für den Mann. Das wird für die Frau dort wichtig, wo die in ein Abhängigkeitsverhältnis steht, häufig zum Vater. Und wo, das ist manchmal so, wenn es sehr schwache Mütter sind, dass es eine enge Vater-Tochter-Beziehung gibt. Und dann ist dieses Hören auf den Vater einfach nicht zu durchbrechen. Wenn dann die Meinung des Ehemannes und des Vaters entgegenstehen, dann hört die Frau gewohnheitsmäßig auf die des Vaters und dann knatscht das, logischerweise. Das ist wirklich eine Scheidungsursache und wir haben selbst unter unseren Mitarbeitern solche Hintergründe gehabt, dass es dabei Menschen gab, die in solchen Ehen gesteckt haben, wo die Frauen ihrer Herkunftsfamilie gegenüber hörig waren.
Also ein ähnliches Beispiel, dass ich eben alleine war, ist ja auch, dass ich mich auch zu meinem Papa sehr eng gebunden habe und meine Eltern immer das Beste eigentlich für mich wollten, aber seitdem ich Gott kannte, wusste ich, dass was er Bestes, und das war damals mit einem Auto, meine Eltern meinten, sie hätten das perfekte Auto für mich gefunden und hatten mir da dies und jenes und toll, und ich wusste, habe auf Gott gefragt, ich wusste, dass das Auto nicht für mich sein soll, sondern mein Altes noch gängig ist, und ich habe so gerungen und gebetet und habe auch meinen Hauskreis gesagt, ich weiß nicht, was ich machen soll, denn wenn ich jetzt meinem Papa entgegenstehe, ist Knatsch für immer und ewig, weil seine Tochter nicht auf ihn hören wollte und er wollte nur das Beste. Und ich sage, Gott, nur du kannst das. Und wo ich das gerade noch im Hauskreis vorgetragen habe, in dem Moment ruft mein Vater an und sagt, wir lassen das mit dem Auto, ist alles abgeblasen und lass mal. Und ich weiß heute noch nicht, warum und weshalb der Grund ist. Ich weiß nur, dass Gott das gemacht hat und ich habe meinen Frieden, er hat seinen Frieden, weil nicht ich ihm sagen musste, du Papa, ich nehme das Auto nicht, sondern weil er es aus eigenen heraus dann letztendlich so. Und ich wusste, du bist Krieg, also wenn ich das Auto nicht genommen hätte.
Ich nenne das mal so, wenn wir hier schon über die Scheidungsregeln sprechen, dann stelle ich hier diese Scheidungsregel auf. Die Scheidung von den Eltern ist Ehevoraussetzung. Und wenn ich das nicht mache, wenn ich also nicht diesen Abstand kriege, wie du das eben beschreibst, dann gefährde ich eine Beziehung von vornherein und im Kern. Wie gesagt, ich halte diese Regel im Blick auf die Großeltern nicht für zwingend. Aber im Blick auf die Eltern begegnet uns das durchgängig von Anfang bis zum Ende der Bibel. Scheidung von den Eltern ist Ehevoraussetzung. Gut, gehen wir weiter in den Text. Heute springe ich mal so ein bisschen. Zu welcher Meinung, die sich gestern Abend durchzusetzen schien, gibt der heutige Text eine Bestätigung? Es gab gestern Abend eine Meinung, die griff so langsam um sich. Die habe ich einfach mal so stehen lassen. Aber der heutige Text scheint ihr zumindest zu bestätigen. Welche Meinung war das gerade? Sache des Mannes mit der Frau so steht, sollte man besser nicht heiraten. Das war dann das Fazit der Jünger. Und es ist so, dass Jesus das bestätigt, aber auf seine üblich rätselhafte Weise, dass das dann wirklich jeder für sich selber persönlich entscheiden muss, in welche dieser drei Kategorien er fällt.
Wenn geworden, wo ich das gelesen habe,
oh, dich entlastet es, ja, diese Möglichkeit, alleine bleiben zu dürfen. Ja, das ist schön. Dass nicht jeder Single das als Strafe empfinden muss, sondern dass man das auch als Glück empfinden darf. Wiederum nicht muss. Jetzt gehen wir doch mal den Text der Reihe nach durch. Kernfrage, mit etwas anderen Worten heißt es, mal diesen Satz in eigene Worte gefasst, die Kernfrage dieses Abschnitts. Es gibt in diesem Abschnitt einen eine Kernfrage, die wird aber nicht als solche gestellt, sondern die versteckt sich hinter der Rhetorik oder hinter einer rhetorischen Finesse. Die Juden kommen zu Jesus und fragen ihn in einer Weise, dass sie ihm eine Antwort eigentlich in den Mund legen. Und, das ist das, was mich an ihm so fasziniert und was ich im Laufe von Jahren lerne, er entzieht sich dieser konfrontativen Frageweise immer. Also wirklich, das gibt Dutzende Beispiele in den Evangelien, an denen man beobachten kann, dass Jesus niemals einen vorgefertigten Gedankengang nur bedient hat. Das halte ich heute für einen der großen Fehler der Gläubigen. Und das hat was mit einer Denkfaulheit zu tun, dass selbst wenn man eine Fangfrage gestellt kriegt, man treu und brav darauf antwortet. Und meint, man muss ja immer ehrlich sein und muss und merkt gar nicht, in was für sprachlichen Fallen man damit tappt. Die eigentliche Frage, ehrlich gestellt, würde heißen, aus welchen Gründen ist es einem Menschen eigentlich erlaubt, sich scheiden zu lassen? Aber so wird nicht gefragt, sondern rhetorisch, ist es eigentlich aus allen Gründen erlaubt, sich scheiden zu lassen? Denn auf diese Antwort gab das Gesetz eine, also auf diese Frage gab das Gesetz eine klare Antwort. Welche? Wir hatten es ja gerade. Bitte? Sondern?
Nur
bei. Nee. Was war das gleich? Nein, das Gesetz Kindesfoten. Vorgestern haben wir das lang und breit gelesen. Natürlich. Genau, genau. Wenn ein Mann etwas Anstößiges an seiner Frau findet. Das ist die Antwort. Deswegen brauchen sie gar nicht so eine dumme Frage zu stellen. Wenn ich den Sinn des Gesetzes ernst nehmen will, immer vorausgesetzt. Wenn Mose sagt, wenn ein Mann seine Frau entlässt, gebe ihr, also wenn ein Mann an seiner Frau etwas Anstößiges findet, dann gebe er ihr einen Scheidebrief und. Also dann hat es ein Regularium. Erster Satz, wenn er etwas Anstößiges angefangen. Dann könnte man auch noch fragen, Rabbi, was ist denn was Anstößiges? Aber das fragen sie nicht. Sondern ist es eigentlich aus allen Gründen erlaubt? Und wenn darauf Jesus antwortet, entweder ja oder nein, haben sie gleich die nächste Fangfrage. Und versteht ihr, das meine ich, dass wir nicht uns mit Worten fangen lassen, sondern dass wir, wenn unser Geist voll des Wortes Gottes ist, kann ich mit solchen rhetorischen Fragen umgehen, ohne dass ich dabei mich in eine Falle manövrieren lasse. Ja. Gnade. Gnade. Herzenshaftigkeit ist nicht Gnade, aber sich bei Herzenshaftigkeit trennen zu dürfen, das ist eine Gnade. Das ist von Gott nicht so gedacht, aber er ermöglicht das. Und das ist das, was man so nennen könnte, Gott hat einen guten und vollkommenen Willen und einen Plan B. Und es wird uns gesagt, dass wir suchen sollen, den guten und vollkommenen Willen Gottes. Der lässt sich so beschreiben, unsere Heiligkeit. Nämlich eben unsere Ganzhingabe an ihn. Das ist sein guter und vollkommener Wille. Das ist Plan A. Jeder Gläubige soll bestrebt sein nach der Heiligkeit, ohne welche niemand den Herrn schauen kann. Das heißt, unser ganzes Leben soll so geführt werden, dass erkennbar wird, wir gehören ihm. Wie dieses Reserviertschildchen auf dem Tisch. Der ist reserviert für den, der den bestellt hat. Niemand anderes kann sich da ansetzen, ohne dass er gleich wieder aufgescheucht wird. Und niemand anders darf über unser Leben bestimmen, auch wenn er es versucht, muss gleich wieder weggejagt werden, außer Jesus Christus, unser Herr. Das heißt Heiligkeit. Und damit ist eigentlich alles gesagt, wie wir unser Leben führen sollen. So, dass jederzeit erkennbar ist, dass Jesus Christus unser Herr ist. Aber das ist nicht immer. Es ist nicht alles ideal. Und dann schlägt Gott nicht die Hände über den Kopf zusammen und sagt, oh, welches Unglück. Dann weiß ich gar nicht mehr, was ich machen soll. Sondern dann gibt es eine zweitbeste Lösung. In diesem Fall ist der Plan Gottes, dass Mann und Frau zusammen sind und zusammen bleiben. Geht das nicht, gibt es die Möglichkeit der Trennung. Wie die aussieht, ist dann nochmal das nächste Thema. Es gibt die Möglichkeit der Trennung. Und da ist die Frage, wie gehen wir mit dieser Möglichkeit um? Ich hatte einen Vater im Glauben, der mich über 5 Jahre sehr stark geprägt hat, also der mein noch damals noch junges Christsein entscheidend beeinflusst hat. Und der sagte mir eines Tages auf seine feine Art, ich habe ihn nicht direkt gefragt, aber es muss an meiner Lebensführung abzulesen gewesen sein, dass er gesagt hat, ach Frank, wir wollen doch nicht mal nur mit Not gerettet werden, oder? Wir wollen doch nicht, wenn wir in den Himmel kommen, geradezu reingerutscht sein, sondern wir möchten doch mit Freude und mit erhobenem Haupt vor Jesus stehen und sagen, ja Herr, ich habe so gelebt, wie dir das gefällt. Das war wichtig. Das war für mich wichtig und das ist für mich bis heute wichtig. Ich möchte nicht bloß mit Not gerettet werden. Klassisches Beispiel im Alten Testament ist Lot. Ein Gerechter, der mit Not gerettet wurde, den die Engel praktisch rauszerren müssen aus Sodom, sonst wäre dort schon verbrannt. Und der, als er dann gerettet ist, draußen nichts anderes zu tun hat, als besoffen mit seinen Töchtern zu pennen. Er ist trotzdem ein Gerechter, aber er hat seine Frau dabei eingebüßt, er hat seine Schwiegersöhne eingebüßt, er hat seine Ehre eingebüßt. Sein ganzes Leben ist ein einziges tragisches Schauspiel. Uns zur Belehrung. So möchten wir doch nicht ums Leben führen, oder? Mancher sagt sich, naja, immer noch besser als in der Hölle zu landen, mir reicht das. Ich könnte das nicht hindern, aber das darf nicht unser Ziel sein.
Denn dementsprechend ist halt auch unser Lohn aus dem Himmel, ne?
Genau das ist es. Genau das ist es. Ja, ja.
Mir ist jetzt gar was eingefallen, ich finde bestimmt auch, ich meine, das ist vielleicht, wo es auch bei uns auch nicht gibt.
Ja, man ist so, überhaupt nicht, eben, man schleppt sich durchs Leben, man ist unsicher, ist man eigentlich noch auf dem richtigen Weg. Die Freude am Herrn, das was eigentlich das sein soll, der Glaube an Jesus, ist ja eine Sache, die überfließt in Freude, in Gewissheit, in tätiger Liebe. Das fehlt da. Genau, und dann schleppt man sich so dahin. Es gibt das Beispiel im ersten Gründerbrief, das heißt, deshalb sind viele von euch schwach oder krank und einige sind schon gestorben. Das ist leider das Elend der Christenheit heute, dass es so viel gerade so Christentum gibt. So viel mit Not gerettet werden. Und zu wenig Überwinderleben und Freude und Kraft und Sieg in Jesus Christus. Und Gott will das anders für uns. Aber diese Entscheidung, die treffen wir wirklich ganz alleine.
Ja. Ich kann gucken, das Fundament ist Jesus und mit welchen Materialien wir aufbauen. Also ob dann mit Stroh und Holz drauf bauen, was wenn wir durch Feuer genommen werden, verbrennt oder ob man mit Stein oder Silber oder Gold darauf baut.
Ja.
Ist das auch das?
Genau das ist das. Und Das hat was mit Mühe zu tun. Ist natürlich leichter, eine Holzhütte zu bauen, als eine aus Stein. Unten in den Heuschober zu krabbeln, kostet mich wenig Mühe, statt ein Haus zu bauen. Und daran kann man das ablesen. Ich denke, dass ein großes Problem der Gläubigen ist Faulheit. Man scheut die Mühe, man kommt irgendwie über den Tag. Man setzt nicht wirklich sein Bestes ein und kriegt natürlich auch nicht das Beste raus. Aber es ist dann so gerade so. Und dann wundert man sich, dass man unglücklich ist. Aber das hängt ganz mit meiner Bereitschaft zusammen, ob ich investieren will. Was noch? Ja, Männer möchten gerne die Frauen als Anhängsel haben, ja. Als Schmuck, als Dienerin, als Pantoffelträgerin. Umgedreht wird es schon besser. Der Mann hängt an der Frau. Das zeigt, wie verschoben viele Ehen sind, wenn die Männer fordern, dass die Frauen machen, was sie wollen, aber umgedreht, ich will nicht sagen, dass das, was man als Pantoffel hält, bezeichnet, ist das Richtige. Aber die wirkliche Hingabe an eine Frau, das ist tatsächlich männlich. So wie Christus, ihr Männer liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie dahingegeben hat, sie reinigend und sich selbst heiligend. Und eine befriedigende Ehe wird sich nur auf diese Weise herstellen lassen. Wenn der Mann bereit ist, für seine Frau, sage ich mal glatt, zu leiden.
Was?
Zu leiden. Er gibt was auf. Der Mann gibt seine zu leiden. Der Mann nicht zu leiten, damit nicht zu verwechseln. Also das sind noch viele Männer bereit. Sie wollen der Frau sagen, wie es lang geht. Aber das ist nicht gemeint. Zu leiden. Der Mann gibt was auf. Wirklich. Also es ist für einen Mann leichter, selbstbestimmt zu bleiben. Weil die Frau schwächer ist als er. Wirklich. Also es ist so, ein Mann gibt etwas auf.
Dann ist dann die Frau schwächer, wird so oft sein, man denkt uns an Kreisen mehr Land. Aber man sieht doch eigentlich das Gegenteil, ne? Die Frauen stärker sind.
Nee, nicht, dass ich sind. Nee. Frau ist nicht stärker. Also Frauen müssen oder versuchen, eine Familie zu retten. Wenn der Mann aus dieser Rolle rausgeht, wenn ein Mann selber kein Konzept hat, dann springt der Überlegensinstinkt der Frau an und dann fängt die an rumzuwuseln und zu rühren und das Geld zusammenzuhalten und so weiter. Dann merkt sie eben auch nicht. Dann ist aber nicht sie selber. Dann ist eigentlich nicht eine Frau. Eine Frau ist, ich sage das mal so, gerne schwach. Gerne umsorgt. Also ich kenne die Frau noch nicht, die das nicht gerne ist. Ich kenne den Haufen Emanzen, aber die will ich nicht als Frauen zu bezeichnen wagen. Ja, natürlich. Aber erst weil der Mann sie ehrt. Der Mann ihr das auch anvertraut. Eine Frau kann zu wunderbarer Form auflaufen, wenn der Mann ihr praktisch Vertrauen schenkt. Aber es ist die Verantwortung eines Mannes, einer Frau Ehre zu geben, sie auf sie einzugehen, ihre Bedürfnisse ernst zu nehmen. Und da haben wir im Moment eine ganz verkommene Gesellschaft. Also das ist regelrecht ausgerottet. das erschöpft sich mal bestenfalls noch darin, dass man vor die Tür aufmacht und ihr einen Mantel hält. Und dann war es das schon. Also auf so eine letzten Rudimente hat sich das zurückgezogen. Das ist schon jämmerlich. Was ist der Schlüsselvers in dem Abschnitt? Abgesehen von den Scheidungsregeln. Es gibt einen Schlüssel. Nee. Das ist die Folgerung dieses Schlüssels. Das ist das, was daraus wächst. Früher. Ja. Das davor. Vers 6, aber der erste Teil. So, dass sie nicht mehr zwei sind, sondern ein Fleisch. Ihr Lieben, das ist der Schlüssel. Mehr als Gleichberechtigung. Die werden zu einem Wesen. Mann und Frau sind nicht nur gleichwertig nebeneinander, sondern die gehen ineinander auf. Mehr als das. Mehr als das. Wird das ergänzt, ganz genau. Oder auch nicht. Das geht auch, ja, natürlich. Am schönsten ist das daran zu erkennen, dass Ehepaare, bei denen das so ist, dass die sich im Laufe des Lebens ähnlich werden. Also das ist diese faszinierende Geschichte. Da fragt man sich, wie geht denn das, dass Mann und Frau gleich aussehen?
Ich kenne ein Ehepaar, als die Welt nicht, der sieht sich einfach als die Ehemann zusammen. Und die waren aber nicht so, die haben sich nicht mehr gerne gehabt. Und das passt einfach. Also von dem Aussehen.
Der Glaube hat damit, ich sage mal, überhaupt nichts zu tun. Das ist so elementar, das geht viel früher los, das ist viel tiefer. Und deswegen segnet Gott alles, was Familie heißt auf der Erde. Überall, wo man nach seinen Ordnungen lebt, ist der Segen Gottes. Und da sage ich das mal so, an der Stelle ist der Segen Gottes bei manchen ungläubigen Familien definitiv stärker als bei Gläubigen. Weil die, aus welchen Gründen auch immer, in den Ordnungen Gottes leben. Es ist mir eine große Freude zu sehen, weil wir heute ewig lange bei dem Arzt und ein Schwung Leute, ein Riesenzulauf. Und die zwei Paare, die so miteinander umgehen. Das ist einfach, egal wo ich bin, da achte ich immer drauf. Das ist für mich das wichtigste Kriterium, nachdem ich Menschen wahrnehme, wie Paare miteinander umgehen. Da kann man sehen, was gottgemäß ist. Und man kann manchmal ganz traurig werden oder die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, mei, wie kann die das miteinander aushalten? Wo hat sich das bloß hin entwickelt? Aber manchmal ergänzen sich auch Leute, wo man von außen denkt, ja, wie passt denn da sowas, ja? Die schnauzen sich gegenseitig an und das mit Begeisterung. Wenn das so ist, haben wir kein Recht, uns da drüber zu erheben. Es passt wirklich in manche Familie, dass die sich anblaren, aber sich nie wirklich böse sind. Da gibt es sehr großes Spektrum, wie sich Ehe gestalten kann. Und wir haben kein Recht, da unser Maß an den anderen zu legen. Wo immer Ehe richtig gelebt wird, eigentlich, ich würde sagen, überall, wo Ehe überhaupt sich vollzieht, ist die daran erkennbar oder geschieht, dass die beiden eins werden. Ein Fleisch. Und da sind wir wieder an dem Punkt, wo wir sagen, geh nicht in eine Beziehung, wo du denkst, du kannst dich dabei selber retten. Also, du kannst dein eigenes dem anderen vielleicht irgendwie aufdrücken, das geht nicht. Wenn du in eine Beziehung gehst, also wenn du das wählst, geh rein in dem klaren Wissen, ihr beide seid dann eins, ich sag mal, aufgedeiht und verderbt. Und das kann nur heißen aufgedeiht. Wenn man auch sagt aufgedeiht und verderbt, hat man das Verderb ja nie als Ziel. Darf man auch nicht haben. Und darf man auch nicht gestatten, dass einen solche Gedanken oder gar Phasen überwältigen. Da muss man wirklich aktiv gegen angehen. Man gehört zusammen, man muss gar nicht erst überlegen, wie das wäre, wenn man das wieder rückgängig machen könnte oder mit jemandem anders zusammenkommt. Ich glaube, das ist so die ganz große Versuchung, auch wieder unter Gläubigen, genau wie bei Ungläubigen, dass man irgendwann rumfantasiert und denkt, naja, mit uns klappt das ja nicht so richtig, wenn ich doch mit dem oder mit der zusammen wäre. Und dann, wenn es so weit ist, dann hört man auf, in die eigene Beziehung zu investieren und dann kann es wirklich nicht besser werden. Das ist ein ganz wichtiger Gesichtspunkt. Solche Dinge darf ich mir nicht gestatten. Wo ich sowas mache oder wo ich innerlich flüchte und denke, oh, meine Frau ist so anstrengend, ich rede lieber mit der anderen. Ich will ja gar nicht mit ihr fremd gehen, aber mit der kann man wenigstens vernünftig reden. Schon wird das Ganze giftig. Das muss eben nicht sexuell im Ehebruch enden. Sondern das ist dieses Begehren, von dem Jesus sagt, dass damit der Ehebruch anfängt. Also nicht endet, sondern dass es diese Wurzelausprägung ist. Und das, wie gesagt, muss nicht mit dem Sexualverkehr mit dem anderen einhergehen, sondern das ist ein Ausbruch aus der eigenen Ehe, bei dem man sich dann verläuft. Ja.
Und diese Einigkeit, ob es den zu unterstützen oder nicht zu bekommen, zu unterstützen, auch zu verpassen, zum Beispiel, ob der die gleichen oder ähnliche Eigenschaften, Charaktereigenschaften hat oder auch nicht oder so weiter? Oder muss ich dann diese Einigkeit zu nehmen?
Es ist die Einheit im Geist. Ich kann total andere Hobbys haben, ich kann total andere Charaktereigenschaften haben, aber ich muss zumindest dieselben Ziele verfolgen. Es ist an der Stelle ja wirklich so, dass sich Gegensätze eher anziehen, dass also jemand ruhig ist, jemand aufgeweckt ist, anziehend findet und umgedreht. Aber die Basis, auf der man sich trifft, die muss gleich sein. Oder dasselbe Ziel haben. Sonst wird es sehr, sehr schwer. Weil es so ist, dass wenn zwei Leute zusammengehören, sie zu einem Fleisch werden, darum soll der Mensch das nicht scheiden. Wie ist das zu verstehen, wenn es heißt, was Gott zusammengefügt hat? Soll der Mensch entscheiden. Was meint, was Gott zusammengefügt hat? Weit vorherrschend unter den Gläubigen ist, wer eine kirchliche Trauung hatte. Das versteht man landläufig unter, was Gott zusammengefügt hat. Es gibt ernsthaft Leute, die sagen, ja, wir haben uns ja bloß zusammenschreiben lassen, das ist nicht wirklich, wir können uns auch wieder trennen. Wir waren ja nicht vom Altar. Und was hat Gott zusammengefügt? Den einen Mann und die eine Frau, die eben ein Fleisch geworden sind, die eben miteinander geschlafen haben. Die sind zusammengefügt. Die sind zusammengefügt. Und das soll der Mensch nicht scheiden in der Weise, dass er sagt, naja, es war ja nicht ganz so ernst gemeint und ich musste erst den anderen mal kennenlernen und jetzt muss ich mal noch ein paar kennenlernen und vielleicht treffe ich da mal den Richtigen. Diese Fügung geschieht durch ehelichen Vollzug.
Ich habe das gestern schön, dass ich mal wo sie doch deine Kerlin ist und die Frau, wenn es drin ist, dann hat er sich zu einem gemacht, die eine Fleisch, die im Geist ist, dann steht das eine noch in Schöpfung Gott.
Ja.
Das ist alles wirklich, ne? Also,
ja. Sofort kommt Einspruch. Sie sagen zu ihm, warum hat dann Mose geboten, einen Scheidebrief zu geben und sie zu entlassen? Er hat das nicht geboten. Auch eine typische Art, wie man das Wort Gottes hört. Immer so ein bisschen daneben, immer so ein bisschen verbogen. Eigentlich ist das nicht schwer zu verstehen. Wenn ich das ernst nehme, was Jesus sagt, dann ist es ja logisch. Dann kann ich nur scheiden, wenn wirklich was ganz Schlimmes passiert ist. Also wenn irgendwas ganz Entscheidendes zwischen mir und meinem Partner steht. Aber wenn ich sage, naja, aber es heißt doch, man soll. Also eigentlich sagen sie, es heißt doch, man soll sich scheiden lassen. Ja, ganz auf die Spitze gebracht. Wenn Mose das sogar geboten hat, also dann muss man das doch machen. Und er antwortet, Mose hat wegen eurer Herzenshärtigkeit euch gestattet, eure Frauen zu entlassen. Von Anfang an war das so nicht. Und siehe da, es ist wirklich wichtig, wann in eine Sache einkommt, in die Menschheitsgeschichte, weder bei Adam, noch bei Noah, noch bei Abraham, noch bei Isaak, noch bei Jakob, gab es überhaupt diese Möglichkeit der Scheidung. Ewig spät, nach mehreren tausend Jahren Geschichte Gottes mit den Menschen, wird Scheidung als Option überhaupt gestattet. Und zwar so, wie wir das gestern gesehen haben, als Erbarmen Gottes. Dass nicht zwei zusammengespannt bleiben müssen, die es unter gar keinen Umständen aushalten können. Es ist ein Erbarmen Gottes, dass Menschen sich trennen, wenn sie so dumm oder kurzsichtig oder verliebt waren, sich aufeinander einzulassen, ohne dass sie diesen Ernst dieses Schrittes sich bewusst gemacht haben. Es ist ein Erbarmen Gottes. Es ist nicht die Regel. Und es ist erst recht nicht erstrebenswert. Ja?
Diese Herzenshärtigkeit, die du jetzt vorhin zu Ende hattest, die merkt man ja auch zu sehr, dass ich hier auch gewohnt habe, zum Beispiel, oder auch zu Gott selbst.
Ja.
Ich kann mir schon vorstellen, dass es so groß ist, wenn du gedacht hast.
Diese Herzenshärtigkeit ist ja Sklerokardia. Also wirklich, das ist ja ein medizinischer Begriff, ja? Ein verhärtetes Herz. Das klassische Beispiel ist dieser Mann Nabal. Und sein Herz erstarrte. Seine Frau macht was, er hört davon und sein Herz erstarrte. Er hat eine richtige Sklerose gehabt, eine richtige Verhärtung. Also buchstäblich, ich bin auch sicher, dass das so in Wirklichkeit sich so abspielt, dass da nicht mehr die Weichheit des Herzens, nicht mehr des Herzens, die Durchlässigkeit des Blutflusses, des Lebens da ist, sondern dass jemand sich so innerlich verhärtet, dass er auch nicht mehr richtig lebt. Ja? dass keine Wärme mehr, keine Zuwendung, keine, kein Aufeinanderbezogensein, kein schnellerer Herzschlag, wenn man den anderen sieht. Ja, sondern eher ein Abgekühltsein, ein sich versteifen. Und das sind Kennzeichen von Herzenshärtigkeit. Das bedeutet weiterhin Hartnäckigkeit. Also wenn jemand, das kann man daran erkennen, dass jemand streitet und einfach nicht aufhören kann. Das bedeutet weiterhin hartnäckiger Ungehorsam. Man weiß, Gutes zu tun und tut es nicht und hat sich festgelegt. Auch ein Kennzeichen von Herzenshärtigkeit. Also, das sind alles nicht wirklich Empfehlungen für eine Partnerschaft. Das ist ja zumindest sehr deutlich im Ansatz da. Dieser Ausdruck übrigens kommt nur in Bezug auf die Ehe vor. Das gibt es sonst nicht. Also nur diese Stellen Matthäus 19 und Markus 10 sind, da gibt es diesen Ausdruck. Einzige Bezeichnung, die eine Scheidung außerhalb der Hurerei möglich machen. Und außerhalb von Hurerei bedeutet eigentlich nicht außerhalb von Hurerei, denn Hurerei ist immer eine Herzensverhärtung. Es gibt es nicht, dass jemand, ich sage mal, einen zufälligen Seitensprung hat. Das gibt es einfach nicht. Sondern man muss sich vorneweg verhärtet haben, um überhaupt dazu fähig zu werden. Das geht nicht anders. Überwinden. Genau, ich muss, genau. Genau. Bis das geht. Genau, das ist der Punkt. Eben, ich muss mich innerlich so lange verhärten, bis ich dazu fähig bin. Also, nee, das hat nicht so sehr mit Falschheit zu tun, als mit dem Verhalten Gott gegenüber. Das ist eine Sache, wenn jemand sich Gott gegenüber verweigert, dann ist das die Folge. Und deswegen, ihr Lieben, sind Ehebrüche oder Ausbrüche aus einer Ehe immer ein Symptom, ein Hinweis darauf, dass ein Mensch sich längst von Gott und seinem Willen entfernt hat. Das ist praktisch dann so die letzte Sache, womit das dann deutlich wird. Und deswegen ist das auch lange verborgen. Das kann man richtig, übersehen oder so. Das liegt nicht so offen zutage. Das ist nicht so, dass man das jeden ansieht oder dass jemand, der vielleicht eine lose Zunge hat, automatisch dazu wirklich fähig ist. Also es gibt Leute, die reden sehr locker und man denkt, naja, die sind aber gefährdet. Und es gibt andere, die sehr still sind und die machen es. Ja. Ja, genau. Die Hörfähigkeit ist so ein entscheidender Punkt. Also die, genau, nicht nur abnickt, sondern wirklich kommuniziert, dass man Warnungen ernst nimmt, dass, wenn der andere mir was sagt, dass ich innerlich mich überführen lasse, dass ich sage, okay, ich verstehe es zwar nicht, aber ich will es wenigstens ernsthaft bedenken, es könnte ja was dran sein. Und so in diese Richtung, ja.
Ich dachte, meine Eltern sind ja drauf und gläubig. Kann die ja nur nicht als Wiedergeborene abweichen, wie das Kind auch von den beiden Jesus kennengelernt hat. Vielleicht wenn die geordnet hat, das kann. Wenn man das so betrachtet, dass das schon Ehebruch ist, trifft das, denke ich mal, zu.
Also ich sage mal, die Fähigkeit zur Herzenshärte, die dürften alle Menschen haben. Also ich kann das von mir zumindest nicht sagen, dass mir das unmöglich wäre. Ja, er scheint ihren Unglauben und ihre Herzenshärtigkeit. Ja. Ja.
man sich in Glauben gegenüber, dann wird die Situation mal in Glauben gegenüber.
Nee. Nee. Herzenshärtigkeit hat auch den Nebeneffekt, dass man nicht mehr glaubt. Dass man sagt, es ist sowieso nichts. Das ist, genau, es ist eine Festlegung, wo er sagt, es wird sowieso nichts mehr, das ist so zu, ist zu kompliziert, also da kann auch Gott nichts mehr machen oder so. Das sind so Dinge, die in diese Richtung gehen. Das bedeutet noch was. Und zwar in der eigentlichen Wortbedeutung ist diese Sklerose, so ist diese medizinische Bezeichnung, ja eine Verhärtung. Und das ist hart im Blick auf die Berührung. Prozess ist in der Ehe daran, so ein schleichender Prozess, ist daran erkennbar, dass man sich nicht mehr streichelt. Ganz einfach. Dass man nur noch. Ja, also dass man sich nur noch, ich sag mal, wenn, dann nur noch anneckt, also buchstäblich auch, weißt du, nur noch hart miteinander umgeht. Das sind so Dinge, an denen kann man das dann erkennen. Ja? Die Frau kommt dann an und versucht den. Genau, er lässt nicht mehr an sich. Genau, lässt nicht mehr an sich ran. Die Frau kommt vielleicht und will mit ihm schmusen und er schüttelt es ab. Das ist ein ganz klares Zeichen für so eine Verhärtung. Das ist vielleicht noch nicht ultimativ, aber dort liegt diese Verhärtung vor. Und eben auch umgedreht. Also so viel Verweigerung, gerade auf sexuellem Gebiet, das ist dann umgedreht. Der Mann möchte kommen, wollen wir nicht wieder gut, oder wollen wir nicht wieder gut sein? Aus mich. Das will ich auch nicht mehr, Kopfschmerzen. Oder was dann so ist, ja, dass man das abwehrt. Und das kann sich ganz schnell hochspielen, und das kann sich richtig festziehen, das kann so richtig zu einem Machtspiel werden. Und dann ist die Frage der Scheidung manchmal fast unausweichlich. Wichtig zu hören, wie Jesus damit umgegangen haben will. Sklerotik oder Skleros, also Verhärtung, bedeutet auch strenge Vorwürfe. Auf einen also schroffen Charakter. So, weißt du, dass man sich anblafft, dass man den anderen unter Druck setzt. Alles das hat mit Herzenshärtigkeit zu tun. Es meint nicht, dass einer zu ungeschickt sind. Da gibt es ein anderes Wort dafür im Griechischen. Es gibt ja auch, sag ich mal, Leute, die einfach tölpelhaft sind. Oder ein Beispiel. Gestern Nacht kam eine meiner Töchter zu mir ins Bett. Und die hat sich so halb auf mich fallen lassen und hat mir meinen Rücken ausgerenkt. Das ist nicht aus Hartherzigkeit, sondern das ist reines Ungeschick. Also das ist, versteht, das ist was anderes. Also das ist nicht, um ihr weh zu tun, sondern das hat ihr zu tun, dass die Konsequenzen ihrer Handlungen nicht übersieht. Sowas gibt es natürlich auch in der Ehe. Ja, man verletzt den anderen weil man ihn nicht genug kennt. Man weiß gar nicht, was der, also warum den das so trifft. Das ist in der Regel nicht Hartherzigkeit, sondern tatsächlich Tölpelhaftigkeit im besten Fall, im schlimmsten Fall. Ja? Hartherzigkeit ist, wenn ich die Schwächen des anderen kenne und sie bewusst pieke. Ja, wenn ich weiß, wo der andere sagt, also sag mal sowas nicht nochmal, das kann ich nicht aushalten. Und dann wartet man und versetzt sich in Zorn und haut genau an diese Stelle rein. Das ist Hartherzigkeit. interessant, um eine Vorstellung zu kriegen, in welchem Zusammenhang diese Härte oder Verhärtung noch gebraucht wird, ist zum Beispiel im Johannesevangelium, als Jesus sagte, wenn ich mein Fleisch isst und mein Blut trinke, kann das Reich Gottes nicht ererben. Und das heißt es, diese Rede ist hart. Wer soll das hören? Von da an wandelten viele seiner Jünger nicht mehr mit ihm. Und er sagt, wollt ihr auch gehen? Es gibt diese, ja, wie soll ich sagen, ein Mensch, der sich der Schroffheit Jesu aussetzt, wird weich im Blick auf seine Partnerschaft. Ein Mensch, der sich Jesus nicht unterstellt, der bleibt hart und keilt auch um sich. Es gab früher, also in der Agas-Arbeit, also in der Suchtgangarbeit zu DDR-Zeiten, so ein geflügeltes Wort, das hieß, solange ein Mensch um sich schlägt, kann man ihm nicht helfen. Erst wenn er in sich schlägt, kann man ihm helfen. Also wenn er zu sich kommt. So wie das heißt von dem verlorenen Sohn, dass er da bei den Schweinen gelandet ist und versucht da von den Fressen was abzuergattern und das kriegt er nicht. Und das heißt, dann schlug er in sich und sagt, ich leide hier Hunger und bei meinem Vater kommen sogar die Knechte besser weg. Dann will ich lieber umkehren. Das ist so eine innere Einsicht. Ein Mensch, der das nicht hat und der das nie gepflegt hat, der hat eine Hartherzigkeit und der wird die auch schwerlich ablegen können gegenüber seinem Ehepartner. Also wer nicht wirklich bis in die Tiefste seines Herzens umgekehrt ist, ist eigentlich auch nicht beziehungsfähig. Sonst geht es dort immer weiter. Also man hört und merkt das dann oft, dass Leute sehr schnell beleidigt sind und aus einem Missverständnis, wer weiß, was aufbauschen und sowas. Und dann, wie soll man das mit so einem Menschen dauerhaft aushalten können? Denn man kann ihm nichts recht machen. Es ist weiter geredet, dass also das ist Beispiel mit dem Mann, dem so viel vergeben ist, dieser große Schuldner, der dann nach draußen geht und da trifft einen, der schuldet ihm ein bisschen was und er sagt, oh, gib mir noch ein bisschen Zeit, ich habe im Moment gerade nicht. Und der ist hart gegen ihn, ja, schlägt ihn dann und sagt, nee, also bezahl mir das jetzt. Ich glaube, das ist so ein Kennzeichen, dass man unbarmherzig ist dem anderen gegenüber, gerade auch wenn man gebeten wird. Also sei doch wieder gut. Ich sag mal so wie sich das dann praktisch in der Familie oft gestaltet. Ja, man wehrt das ab und will das nicht. Und es sind die Menschen, die hart gegen Gott reden. Im Judasbrief heißt das mal. Die alle harte Worte gegen Jesus gebraucht haben. Also diese Hartherzigkeit hat eigentlich zuerst was mit der Gottesbeziehung zu tun. Ein Mensch ist hartherzig, solange er sich Gott nicht wirklich unterstellt oder eigentlich sogar unterwirft. Also sein Eigenbestimmungsrecht gegen Gott durchzusetzen, bedeutet auch, dass ich eigentlich nicht ehefähig bin. Und diese Dinge, wo das so ausgeprägt ist, die genehmigen eine Scheidung. Nicht mehr, nicht weniger. Also ich habe an der Stelle so böses Zeugs erlebt, das konnte ich mir früher nicht vorstellen. Da ist ein Paar, was sich seit Jahren auf den Kranz geht, beide Christen, und dann sagt einer, naja, ich kann mich ja nicht scheiden lassen. Aber ich weiß eine Möglichkeit. Wenn ich die so lange trieze, dass die dann fremd geht, dann kann ich endlich. Tja. verschlägst deine Worte, du weißt nicht mehr, was du dazu sagen sollst. Also, da weiß ich nur eins, dass Gott das Suchen nicht sieht. Ja, dass ich selbst so eine Erklärung, wie sich Jesus gibt, nochmal missdeutet werden kann. Eigentlich die Widerspenstigkeit der Pharisäer noch zu toppen. Das denkt man, das geht gar nicht, aber das geht auch. Ich lasse mich nicht scheiden. Wenn sie fremd geht, dann endlich. Also so lange werden sie aber unter Druck sein. Dann, ja, dann ist, dann bitte? Ja, es ist verhärtet. Es ist verhärtet. Das sind oft Menschen, die auch so, ich weiß auch nicht, wie soll ich sagen, fast zwanghaft von sich selber überzeugt sind. Dass sie was anderes überhaupt nicht mehr fassen können. Also noch nicht mal ernst nehmen. Also das sowieso nicht. Aber gar nicht mehr eine andere Empfindung oder Meinung überhaupt wahrnehmen.
Das ist auch noch was,
wie fängt sowas an? Ich sag's nochmal. Also es fängt so an, dass Menschen, als wenn ich jetzt von Gläubigen rede, sich in Gemeinden einschleichen, statt wirklich umzukehren. Die nehmen eine äußere Form an, statt im Herzen zerbrochen zu sein. Das sind Leute, die über ihre Sünden nie weinen, weil sie scheinbar keine haben. So fängt das an. Und unter Ungläubigen, ja, grausam, hartherzig, böse. Also dass dieses, was in 1. Timotheus 5 steht, ist da so ein Kennzeichen. Wisst ihr, dass in der letzten Zeit also gräuliche Zeiten sein werden. Die Menschen werden grausam sein. Geld nimmt ohne natürliche Liebe. Das ist sowas. Also das, was eigentlich in den Menschen selbstverständlich drin ist, das geht mit einmal nicht. Das sind so das ist der Rahmen, in dem sich sowas abspielt. Man muss es auch nicht bis ins letzte Fitzelchen erörtern. Wenn sowas auftritt, und da sagt Jesus, Moses hatte wegen eurer oder im Blick auf eure Herzensfertigkeit euch gestattet, eure Frauen zu entlassen. Von Anfang aber ist es nicht so gewesen. Und dazu, wenn man das wörtlich nimmt, bedeutet das auch immer, wenn ich etwas Anstößiges an meinem Partner wahrnehme, ist das ein Kennzeichen für meine Herzensfertigkeit, nicht für seine. Wenn ich was Anstößiges an meinem Partner wahrnehme, was mich zur Scheidung treibt, dann ist das ein Kennzeichen für meine Herzenshaftigkeit. Logisch, ja? Denn sonst bin ich ja bemüht, wenn ich den liebe, bin ich bemüht, das zu überwinden, das Böse zu überwinden.
Ja, ja. Ihn trotzdem so annehmen.
Eben, ihn trotzdem zu lieben. Das ist so, ja. Ja, natürlich. Ich kann ja auch mit dem Schweißfuß des Partners auf unterschiedliche Weise umgehen. Ich kann sagen, wenn du dir deine Botten nicht regelmäßig wäschst, bin ich verschwunden. Nee, ich möchte es mal sagen. Ich kann, ja natürlich. Erstens ist es eine dringende Warnung, dass man sagt, will ich den anderen mit seinen Macken wirklich aushalten. Wenn ich sage, ja, ist mir doch egal, der hat so ein schönes Doppelkind, da war ich schon immer drin verliebt, dann nehme ich doch die Schweißfüße mit Kusshand in Kauf, dann ist dagegen auch nichts einzuwenden. Ja? Ich muss mir nur darüber sicher sein, ob das in 6 Jahren immer noch so ist. Ja? Kann ja sein, ich habe mich so an den Schweißfuß gewohnt oder meine Nervenzellen sind davon gleich abgetötet worden, dass ich es gar nicht mehr merke. Aber es gibt so viele Möglichkeiten, wenn wir bei diesem Beispiel bleiben. Und da habe ich dann die Möglichkeit zu sagen, also entweder unternimmst du endlich was oder ich bemühe mich um den Partner und sage, boah, ich habe ja bei dem Seminar gehört, Goldnerzcreme soll dagegen helfen. Ich habe die Schuhen gekauft. Guck mal, mein Lieber. Ich schmier dir den auf den Bauch. Mal sehen, ob das gegen die Schweißfüße hält.
Also
da musst du auf die Füße schmieren, nebenbei gesagt.
Ja. Also ich bin eigentlich so der Typ, der dann da dem Partner entgegenkommt und ich denke mal, ich wäre so weit und hätte eben die Füße oder was da hingeschmiert, um den klar zu machen. Schau mal, mein lieber Schatz, wenn du möchtest, dass wir mit einer kuscheln, dann schocken, dann lässt du dir mal eben die Füße von dir verwöhnen. So.
Das wäre eine Möglichkeit. Das ist eine nette Möglichkeit. Ein anderer sagt, wenn wir zusammenbleiben wollen, müsst ihr die Füße amputieren. Das wäre natürlich die drastischere Variante. Ja, aber eben genau das meint es. Ich nehme den anderen mit seinen Eigenarten an. Ich sag das mal so, meine Frau hat keinen Schweißfuß, aber die hat kaputte Füße. Lange schon. Ich habe über ihre Füße sehr gemocht. Also nicht im Sinne eines Fetischismus, sondern das war etwas, was, weiß ich nicht, worüber ich sie wahrgenommen habe, als Persönlichkeitsmerkmal. Die haben sich auch durch die vielen Schwangerschaften dann sehr, haben die gelitten. Das gehört zu meinen vornehmsten Aufgaben, ihre Füße zu pflegen. Das mache ich seit vielen Jahren. Das ist ja durch den Schlaganfall nochmal ganz, oder eigentlich nicht durch den Schlaganfall, sondern durch diese Blutarmut ist es ganz schlimm geworden, dass sie komplett verpilzt sind. Also alle ihre Nägel, Hände, Füße, alles. Und das war eine Zeit, da konnte sie sich monatelang überhaupt nicht drum kümmern. Also habe ich das jeden Abend gemacht. Gecremt, massiert und so weiter. Das, entweder habe ich wirklich jemanden lieb und dann gehört das ganz praktisch dazu. Oder ich kann das fast vergessen. Also das sage ich ganz praktisch. So an solchen Kleinigkeiten entscheidet sich eine funktionale Ehe oder nicht. Das kann ganz was anderes sein. Also ja, aber das kann Haare machen, Bart kämmen oder was auch immer sein, oder jemand schöne Kleidung zugestehen, das ist ja auch nicht selbstverständlich. Du hast schon wieder ein paar Schuhe gekauft, was soll denn das, ja? Also, dann wird es knirschen wegen so ein paar Schuhe. Also, versteht ihr, das sind diese Alltagsdinge, die das Leben miteinander entweder schön oder unerträglich machen. Ja, da ist es schwierig. Da ist es ehrlich schwierig.
Wenn der Anfang jetzt drauflegt, dass die Hälften schön gebügelt sind und gut riechen und das von Herzen macht und dann fragt man sich, was willst du? Magst du nicht stressen? Ich will kein gebügeltes Hemd. Also das ist sehr nass, das ist herzenshart. In dem Moment.
Und ja.
Wenn, angenommen jetzt in dem Beispiel, was du sagst, dass deine Frau nicht hinten in die Füße macht.
Dann ist es richtig, dann haben wir echt ein Problem. Dann haben wir ein Problem. Das ist so. Wenn sowas vorkommt, dann hat der andere schon wirklich, dann hat der andere eine Verhärtung. Und von daher, auch da muss man gucken, habe ich einen Partner, der in der Lage ist, Liebe anzunehmen. Das ist nämlich auf Dauer wichtiger, als Liebe zu geben. Das sage ich auch mal. Weil Gott liebt uns um seiner selbst, wenn nicht um unser Willen. Und eine Ehe funktioniert nach demselben Prinzip. Eine Ehe ist in dem Maß glücklich, wie sich der andere von mir und auf meine Weise lieben lässt. Und nicht, wie er mich liebt. Also, ich kann es, ich sage das mal so praktisch, gut aushalten, wenn meine Frau monatelang, ich sage jetzt mal ein extremes Beispiel, monatelang keine Anstalten macht, mich irgendwo sexuell zu fordern. Aber ich kann es sehr schwer aushalten, wenn ich bereit bin, ihr sexuell zu dienen und sie will das nicht und sie stößt es immer wieder zurück. Das ist schwierig. Versteht ihr? Also nicht, das Problem ist nicht, ob jemand Liebe gibt, sondern ob er in der Lage ist, Liebe anzunehmen. Weil Ich habe eine Frau, die hat sehr schwere Wegführungen in ihrer Kindheit durch. Und die hatte ein wirklich kaputtes Selbstbewusstsein. Das sind die Punkte, die mich wirklich aufgebracht haben, wenn ich ihr Gutes tun wollte und sie wollte das nicht. Also nach dem Motto, das bin ich gar nicht wert. Das war so. Also das hat mich immer bis an den Rand gebracht. Das bedeutet in der Fortschreibung, wenn sie es nicht wert ist, dann habe ich was Wertloses und das will ich nicht. Weißt du, für mich ist sie von allerhöchstem Wert. Und das möchte sie bitte auch ernst und annehmen. Ja, welche Frage? Ja, er liebt uns, weil er die Liebe ist. Und die Partnerschaft, weißt du, die ultimative Sünde ist, dass ich die Liebe Gottes nicht annehme. Nicht, dass ich sie nicht erwidere, sondern die ultimative Sünde ist, dass ich seine Liebe zurückweise. Das habe ich noch nicht erlebt. Es gibt eine ganz tolle Geschichte dazu. Die spielt in New York der Wirtschaftskrise. Ende der 20er. Mann und Frau, die noch keine Kinder haben, suchen beide das Weihnachtsgeschenk für den Partner. Und sie findet, ich weiß nicht mehr was, das habe ich leider vergessen, sie findet im Schaufenster das für ihn. Also die ultimative Sache für ihn. Sagen wir mal, eine Aktentasche. Aber das ist so jenseits ihres Budgets, dass sie nicht weiß, wie sie das finanzieren soll. Er parallel jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit kommt an einem Laden vorbei, wo er ein Camel, also ein Set findet, also mit solchen Kämmen, die man in die Haare gesteckt hat, aus Schildpatt oder irgendwas. Wobei sie hat so eine schöne Haare. Das wäre das Geschenk für sie. Und das ist ihr ganzer Stolz. Und seine Freude wäre, ihr das zu geben. Ich sag's mal, ich mach's mal ganz kurz. Es war keine Aktentasche und es waren aber die Kämme und die Haare. Sie lässt sich die Haare abschneiden, um damit sein Geschenk zu finanzieren. Und er verkauft gerade das, wofür sie ihm, sage ich, ich weiß jetzt, was es war, Fotoapparat. Er hat ein Fotoapparat und sie findet die Tasche, er hat eine Kamera geerbt und sie findet die Kameratasche. Und sie kauft mit ihren abgeschnittenen Haaren die Kameratasche und er kauft mit dem verkauften Fotoapparat dieses Set. Und das ist ihr Weihnachtsgeschenk. Also, das ist keine Tragödie. Das ist eigentlich, das ist die ultimative Liebe. Das ist keine Tragödie. Das heißt also, jeder gibt das Kostbarste für den anderen. Die brauchen eigentlich nie wieder ein Weihnachtsgeschenk. Die haben sich selber verschenkt. Das ist mal ein Beispiel, wie man das übertreffen kann.
Und endlich hat jeder mal was gehabt, wo wir da dann nichts mehr anfangen konnten.
Die Haare sind ja zumindest nachgewachsen.
Ja, das schon. Aber im ersten Moment, und ich denke mal, dann konnte auch keiner dem anderen böse sein.
Naja, es war ja, jeder hat sein einziges Wertstück, sein einziges wirkliches Kostbares geopfert für den, also um den Partner zu, ja, um den Partner zu erfreuen. Das ist die krasseste Geschichte, die ich darüber mal gelesen habe. Ja, das dürfte auch sehr selten sein. Hoffe ich mal. Ja?
Wie kommt es, dass manchmal, wenn man viele Jahre in der Ehe ist oder in der Partnerschaft, diese Liebe dann so als Normalität in so angeht, oder diese Liebestaten, die man so gut gemacht? Oder war ich ja bei dem Anfang und Verliebtheit, was man auch
der, ich denke mal, gerade nicht zur Normalität nimmt, sondern dass man die gewohnheitsmäßig abfordert. Also gerade nicht Normalität. Wenn das Normalität wäre, freue ich mich von nach 18 Jahren immer noch drüber. Ich sage mal ein Beispiel. Ich liebe das, morgens Tee zu trinken. Und wenn meine Frau früh Tee kocht, freue ich mich drüber wie vor 30 Jahren. Das muss man sich erhalten, also bewusst, indem man, also vor allem durch Gegenseitigkeit, das ist der entscheidende Punkt. Dass ich hier wirklich darauf achte, was die in dem anderen. Ich muss wirklich den anderen im Blick haben. Und man sagt sich das. Das hat auch ganz viel damit zu tun. Ich glaube, das Entscheidende ist die Dankbarkeit. Also das ist der Punkt. Eine Ehe, die kriselt oder hat ein Kennzeichen. Ich habe versäumt, für meinen Partner dankbar zu sein. Eben, ich nehme Dinge hin wie selbstverständlich. Das ist der Hauptschaden. Ja.
Wie geht man damit um, wenn der Partner einem etwas vom Partnerhaus sehr liebes oder wertvolles einem schenken will, aber man selber das als sehr
lästig empfindet? Ein Beispiel. Meine Frau hat früh in unserer Ehe diese romantische Vorstellung gepflegt. Frühstück im Bett. Ist für mich so ungefähr der Horror schlechthin. In zweiter Hinsicht. Also wenn man auf die Knien das Zeug rumbalanciert und eine Tasse kippt um und also das allerletzte sind dann sogar noch die Krümel. Ich mag ja knusprige Brötchen und dann fällt einem mal was daneben und dann piekt einem das am Hintern. Also das muss ich nicht haben. Herrlich, wunderbar, der Duft. Also, wie geht man damit um? Dass man es ganz klar sagt. Also einfach, dass man erstmal fragt, gefällt dir das? Oder vielleicht macht die Frau mir das zu gefallen in der Hoffnung, mir gefällt das, aber ihr gefällt es selber auch nicht. Das ist ja häufig so, lach nicht. Also, da sind wir nämlich auch bei Sexualpraktiken. Viele denken, der andere möchte sowas, der möchte, mochte das aber noch nie. Weißt du, jeder, ey, da gibt es eine ganz herrliche Geschichte. Nicht erzählen. Oma und Opa sitzen am Morgen ihrer goldenen Hochzeit noch einen Moment im Bett und überlegen den Tag und sagen, ach Mutter, dann schön, dass wir zusammengehalten haben, ja, ist doch immer noch so schön wie am ersten Tag. Dann fässt sich der Mann ein Herz und sagt, Frau, ich habe heute, ach so, und dann sagt sie, ich habe ein ganz schönes Geschenk für dich. Ach, sagt er, ich habe eigentlich nichts für dich. Ach, das brauchst du auch nicht. Ich bin so glücklich mit dir. Ich hätte aber eine Bitte, sagt die Frau. Na, natürlich erfüllt er die noch schnell auf den letzten Moment. Könntest du mir heute einmal die Oberseite vom Brötchen geben? Wieso? Du isst doch seit 50 Jahren die Unterseite. Ja. Mochtest du die nicht? Lieber mag ich halt die Oberseite. Und ich mochte immer schon die Unterseite. Also verstehst du, nach 50 Jahren reden sie einmal Klartext miteinander. Er hat immer verzichtet auf die Seite, die er eigentlich gerne mochte. Und hat ihr die gegeben, die er gerne mochte, aber die mochte die andere. So einfach wäre das gewesen. Da muss man einfach drüber reden. Das sind so Dinge, ich sag mal, in dem Beispiel jetzt mit dem Gekrümel im Bett, habe ich gefragt, du stehst du auf sowas? Also nicht möglich. Waren vielleicht andere Worte. Ja, also ich finde so romantisch. Ich gar nicht so sehr. Und dann habe ich gesagt, warum? War meine Frau geknickt. Und dann haben wir uns so geeinigt, wie wär's? Du servierst mir das nicht mehr, aber wenn du magst, bringe ich dir das mal. Das ist selten vorgekommen, vielleicht 2-3 Mal in den ganzen Jahren. Wenn sie mal krank war oder wenn irgendwas ist, dann habe ich ihr Frühstück in den Chat gebracht. Das ist für meine Frau, hat das was von Umsorgtsein. Für mich ist es nur, ich habe danach noch ein bisschen mehr Haushaltskram, als ich vorneweg schon hatte. Und das muss man benennen. Ganz klar, das sind so unterschiedliche Wünsche oder Vorstellungen, wie man eine Ehe führt, über die muss man reden. Ja.
Beispiel aus der Luft. Angenommen, meine Frau möchte, dass ich ein kurzes Auto habe und jede Woche mehrfach das Auto putzt und poliert. Und mir wäre es lieber, sie würde zum Beispiel die Zeit in der Küche verbringen und ordentlich kochen und sie legt da wieder keine. Das ist nur das Beispiel.
Ja gut, eine ganz einfache Lösung. Dann gehst du in die Küche und kochst. Nein, aber genau das wäre dann, das ist die Antwort. Also, anders, gerade bei diesem Beispiel. Ich bleibe noch bei dem Beispiel. Meine Frau hat zu Zeiten leidenschaftlich gern unsere Wohnung umgeräumt. Das hat mich jedes Mal genervt. Fast jedes Mal. Natürlich hat sie manchmal Top-Lösungen hingekriegt. Also alles, was bei uns schön ist, hat sie auch hingekriegt. Aber bis dahin hat sie meistens die Sache 10-12 Mal verändert. Und immer, wenn ich mich daran gewöhnt hatte, dann war es gerade wieder Zeit, um es wieder zu verändern. Mal nebenbei gesagt, das ist fast für alle Männer ein schwerer Angang. Kann man als Mann nicht haben. Die ganze Welt verändert sich, da möchte man es zu Hause stabil. Aber die Küche und die Ordnung und alles das war nicht so ihr Ding. Ich habe da bestimmt 15 Ehejahre lang getortet und gesagt, Mensch, kannst du nicht, ich sterbe die Teller schon so, du brauchst nur so wieder zu machen und die Tassen sind bei uns alle geordnet, alle mit dem Henkel nach einer Richtung und sowas. Das war bei uns zu Hause so und das habe ich vollkommen übernommen, das ist, die Gabeln sind alle in eine Richtung gedreht und ich hasse das, wenn er so durcheinander liegt. Nachdem ich das meiner Frau, ich weiß nicht, 100 Mal gesagt hatte, hat sie mir einmal eine Antwort gegeben, die sehr einleuchtend war. Er hat gesagt, wenn dir das so wichtig ist, dann mach das doch mal selber. Wow, auf die Idee war ich mal gar nicht gekommen. Ich habe gedacht, Küche ist das Reich meiner Frau. Aber da ja meine Frau zum Beispiel den ganzen handwerklichen Kram macht, von Schränke anbauen und so was, das macht alles meine Frau. Ja. Da ist es so, versteht ihr, also es gibt keinen Zwang, dass man bestimmte Rollen erfüllen muss. Bei uns ist es tatsächlich so, ich mache etwa 3/4 des Haushaltes. Ich sag mal besser als meine Frau. Das hat mit meiner Geschichte zu tun. Meine Mutter war sehr früh sehr schwer krank und ich war als Ältester, musste ich wirklich die Haushaltspflichten mit übernehmen, wie alle Kinder, aber als Ältester war ich natürlich am meisten. Ich habe jeden Freitag das Haus von oben bis unten gewienert. Ich habe frühzeitig gelernt, Wäsche zu waschen und zu kochen und alle diese Dinge, klar. Meine Frau kommt aus einem 7-Kinder-Haushalt, der Vater war tot, die Mutter musste arbeiten, um die Kinder, um die Familie über Wasser zu halten. Es war daneben keine Zeit, jemanden anzuleiten. Meine Mutter war selbst, als sie krank war, eben zu Hause. Ja, die hat uns immer gesagt, was zu tun ist und hat mitgemacht und wir sind von früh an darin aufgewachsen. Meine Frau hatte, bis wir geheiratet haben, vielleicht in ihrem Leben 10-mal was zu essen gekocht. Kartoffelsuppe war das Einzige, was sie wirklich konnte. Das hat sie schon gemacht. Zu der Zeit habe ich längst Menüs gerichtet und sowas. Ja. Und ich habe dann gedacht, meine Frau muss ich jetzt so anleiten, dass sie das dann macht. Aber das muss ich nicht. Das war eine Riesenerleichterung, als ich endlich das machen durfte, was ich sowieso gerne mache, weil ich es kann. Und sie, das, was für mich echt ein Gräuel ist, diese handwerklichen Tätigkeiten, das ist für mich echt eine Überwindung. Also nicht, dass ich keinen Nagel in die Wand bringe, aber das sind wieder die Dinge, die hat bei uns der Vater gemacht und ganz alleine. Und sie hat wieder diese Dinge gemacht, weil es keinen Vater gab. Und an der Stelle ergänzen wir uns blendend. Keiner vergibt sich, was jeder tut, das, was er gut kann. Und das meine ich, da tun wir es uns sehr schwer, wenn wir meinen, wir müssen irgendwelche stereotypen Rollen erfüllen. Aber darüber muss man reden.
Also ist das jetzt eine kleine Katastrophe, dass so meine Schwester die Schränke zusammenbaut und die Löcher in der Wand bohrt und
es ist dann eine Katastrophe, wenn er daneben auf dem Sofa sitzt und Fernsehen guckt. Dann ist es eine Katastrophe. Also das ist nicht schön. Wenn er aber sagt, meine Schönste, zu Hause hast du freie Hand, du darfst jede Woche neue Schränke aufstellen und ich versorge dir das nötige Kleingeld dafür. Bitte, dann lass mich aber abends in Frieden. Ich keule den ganzen Tag, dass du 2000 Euro Haushaltsgeld hast. Dann ist auch dagegen nichts einzusetzen. Versteht ihr, das meine ich, wenn ich vorhin sage, es gibt so unterschiedliche Familienmodelle, dass man nicht da hineinreden kann, wenn das funktional ist.
Aber ich finde das sehr erleichternd oder entspannend so zu hören. Es muss nicht diese, dass man so eine Vorstellung hat, der Mann sich auch noch in die Frage der Kirche, sondern das kann auch geteilt werden, wie jeder das gerne tut
und gut kann. So, und jetzt machen wir hier mal einen Schnitt und gehen dann mit dem Text doch noch weiter. Bitteschön.